Wie alt sind deine Kunden und sind es eher männliche oder weibliche Kunden?
Also unsere Kunden sind typischerweise eher älter, das heißt also 45 plus. Warum? Weil unsere Pfannen haben natürlich einen gewissen Preis und diese Zahlungsbereitschaft muss man erstmal haben. Und typischerweise sind unsere Kunden eher männlicher Natur.
Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Bursek und dieser Podcast heißt Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Als kleine Einleitung, vor 10 Jahren hatte ich mal die spannende Chance, einen kleinen Beratungsauftrag anzunehmen und mit dem Unternehmen WMF zusammenzuarbeiten. Das Unternehmen wurde um die Zeit ungefähr herum vom Finanzinvestor KKR übernommen und dann von absoluten KKR-Experten in einen Optimierungsprozess geschickt. Und den durfte ich dann eine Zeit lang begleiten. Das war sehr spannend und ich war dann auch mal am Standort von WMF und mich hat es halt total verwirrt, wie groß das da alles war. Also wie die Herstellung von Töpfen und Pfannen und Besteck so ein unfassbar riesiges Geschäft sein kann, dass man viele, viele große Gebäude finanziert, unendlich viele Menschen da rumliefen, eigene Werkstraßen dort zementiert waren oder asphaltiert waren. Und für mich war es nicht unvorstellbar, dass man eigentlich eine ähnlich hohe Geschirrqualität doch auch mit viel, viel, viel weniger Overhead hinbekommen könnte. Das Selbstbewusstsein damals von WMF war aber auf jeden Fall sehr ansteckend und denke mal, dass es auch viele Kunden überzeugt, dann WMF-Produkte zu kaufen oder WMF zu vertrauen. Und mein Gast heute, denke ich mal, hat sich vielleicht Ähnliches gedacht, als er das erste Mal von Olafsson gehört hat. Luis Mühleck ist Managing Director bei Olafsson und Olafsson macht Kitchenware. Also ich fasse mal kurz zusammen: Kupferkern, Töpfe, Pfannen, Wok und so weiter. Hohe Qualität, wahrscheinlich faire Kosten, tolle Leistung und vielleicht keine 8 Hektar Firmengelände, die man mit jedem Geschirr, das man da kauft, mitbezahlen muss. Super interessant, dass man heute noch zu so einem tradierten Thema ein Startup startet oder gerade vielleicht deshalb, weil es sehr, sehr lange nicht im Fokus gewesen ist. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Gespräch, denn Luis hat beeindruckende Kennzahlen vorzuweisen. Schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen im Podcast, Luis Mühleck.
Hi Christoph, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch auf ein spannendes Gespräch mit dir.
Versuch dich nochmal zurück zu erinnern. Du bist jetzt gerade in der Situation, dass du das erste Mal von Olafsson hörst. Was hast du da gerade zu dem Zeitpunkt gemacht? Wo liegen deine Wurzeln?
Olafsson habe ich schon länger begleitet. Wirklich in Kontakt mit Olafsson bin ich allerdings erst 2023 gekommen, nachdem ich aus der Strategieberatung ausgestiegen bin, wo ich klassische Banken und Finanzdienstleister beraten habe, habe ich mich immer mehr danach gesehnt, eigentlich was mit physischen Produkten zu machen. Ich habe auch neben meiner Beratungstätigkeit eigene physische Produkte gestartet während Corona, so ein klassisches Corona-Baby-Hobby, was doch irgendwie jeder mal gestartet hat.
Und was war das?
Das war ein Kulturbeutel, also was ganz anderes, aber was einfach eine Hobbythek war. Und so wie manche sich irgendwie im Kochen ausgetobt haben oder im Wine-Tasting, habe ich eben dann mein eigenes kleine Hobbythek neben der Beratung gestartet.
Aber gut, Kulturbeutel nicht zu unterschätzen. Gute zu finden, finde ich immer noch wahnsinnig schwierig. Also mein Anspruch ist natürlich, dass viel reinpasst und dass ich im Grunde, wenn ich verreise, nur noch meine Zahnbürste reinlegen muss und dann los kann. Das ist sozusagen das Einzige, was dann immer auch wieder raus oder rein getan wird. Und dass ich dann an alles rankomme, nicht zu wenig Fächer, nicht zu viele Fächer und dass ich das aufhängen kann und auch noch gut belüftet ist. Also ich habe einige Kulturbeutel durch, bis ich jetzt irgendwie einigermaßen zufrieden bin. Insofern ein gutes Thema.
Ja, ich hatte allerdings damals einen anderen Ansatz. Es ging darum, einen Kulturbeutel zu schaffen, den man auch direkt mit ins Flugzeug nehmen kann. Also dieser Carry-on-Kulturbeutel, wo man ja nur 1 Liter Flüssigkeit mitnehmen darf, der gewisse regulatorische Anforderungen erfüllt. Da habe ich mir gedacht, da muss es irgendwie eine Alternative geben zu dem klassischen Plastik-Einweg-Tiefkühl-Zipper und habe da eine Alternative versucht zu schaffen. Aber mit klassischen Beratungsstunden das dann irgendwie noch nebenbei zu machen, ist natürlich irgendwie immer sehr schwierig. Und 2023 bin ich dann aus der Beratung ausgestiegen Habe dann Gespräche mit Olafsson gestartet und ich war direkt begeistert von dem Produkt. Warum? Es ist natürlich ein physisches Produkt. Das ist eine ganz andere, also es ist was ganz anderes als Banken bei irgendwelchen Prozessen zu beraten, sondern physische Produkte geben mir einfach nochmal was ganz anderes. Und ich glaube, das ist auch was als ehemaliger WHUler oder als WHU-Alumni ist das natürlich immer so ein Gebiet, wo man immer ein bisschen belächelt wird, weil es eben nicht der klassische VC-Case ist. Es hat nichts mit den Buzzwords AI, Krypto und Co. zu tun. Genau, SaaS. Aber es ist halt einfach was Handfestes. Und wenn man dann solche Produkte mal in der Hand hat und einfach versteht, ja, wie gut diese sind, dann fängt da sofort die Leidenschaft an zu brennen. Vielleicht zu meinem persönlichen Hintergrund, als ich in der vierten Klasse gefragt wurde, was ich gerne später werden möchte, habe ich damals Koch gesagt. Ich habe mich dann ein bisschen verloren, weil ich wollte dann irgendwie reich werden und bin dann Richtung Banking gegangen und dann später in die Beratung. Aber diese Leidenschaft für Kochen und die ist natürlich immer geblieben, weil Kochen ist ein wunderschönes Hobby. Es kommen Menschen zusammen, man kann sich ja kreativ austoben und dafür braucht man aber natürlich das beste Handwerkszeug. Und das beste Handwerkszeug ist meines Erachtens nach, und da habe ich mit sehr vielen Einzelhändlern drüber gesprochen, da habe ich mit sehr vielen Köchen drüber gesprochen, also Sterneküche vor allen Dingen, aber auch mit sehr vielen von unseren Kunden, die einfach bestätigen, dass Olafsson mit dem Kupferkern, mit dem Kupfer einfach ein ja sehr gutes Produkt rausgebracht hat, meines Erachtens nach die beste Pfanne, die es auf dem Markt gibt, weswegen ich dann sehr überzeugt war davon, bei Olafsson Anfang 2024 einzusteigen als neuer Geschäftsführer, zusammen mit meinem Kollegen Konstantin Ricken, der die Online-Seite übernimmt. Ich übernehme mehr so die Bereiche Operations und Einzelhandel.
Du hast, glaube ich, gerade schon gesagt, Kupferkern. Bei euch sind es ungefähr 40% Kupferkern. Bei anderen sind es meist nur eher 20%. Ist das so ein Gamechanger? Warum sollte mir wichtig sein, ob meine Pfanne einen Kupferkern hat?
Sehr gute Frage. Hast du dich sehr gut informiert. In der Tat ist Kupfer einfach das beste Material zum Kochen. Warum? Jetzt wird so ein bisschen gigi. Es hat einfach einen technischen Hintergrund. Kupfer hat die besten Wärmeleitfähigkeit. Das heißt also die gleichmäßigste Wärmeverteilung und die schnellste Wärmeverteilung. Deswegen aus dem Film kennt man das immer. Da hängen dann immer so diese schönen Kupfertöpfe, Kupferpfannen, hängen dann in der Küche. Bei Chef's Table sieht man das. Man sieht es aber auch auf dem Weihnachtsmarkt, wenn da die Mandeln gebrannt werden mit Zucker. Warum? Weil es einfach eine sehr gleichmäßige Wärmeverteilung hat und eben sehr schnell ist. Und dadurch hat man die besten Kocheigenschaften. Und deswegen, ich glaube, das ist ein grundsätzlicher Trend in der Gesellschaft, dass wir eigentlich schon alles haben. Jeder hat schon Pfannen zu Hause, jeder hat aber auch ein Fahrrad zu Hause, jeder hat eine Kaffeemaschine zu Hause. Und es geht jetzt einfach nur noch darum, immer was Besseres zu haben. Und meine große Überzeugung ist, dass jeder irgendwann anstrebt, das Beste vom Besten zu haben. Und das ist, weiß ich nicht, bei den Fahrrädern vielleicht ein Canyoning-Bike, bei der Kaffeemaschine gibt's da auch die eine oder andere Marke. Und wir als Olafsson treten eben an zu sagen, wir haben die besten Pfannen und Töpfe im Markt, eben durch diesen hohen Kupferanteil.
Ich habe jetzt auch gelesen, dass nicht nur die gleichmäßige Erhitzung irgendwie beim Kochen hilft, sondern auch dazu führen kann, dass man weniger Energie braucht. Also ja, teilweise gibt es sozusagen gleich mehrere Vorteile von einer Produkteigenschaft. Was davon ist in der Kommunikation dann besonders, besonders wichtig? Also sagen die Leute, mir ist wichtig, dass die Pfanne schön schwer ist, sagen sie, mir ist wichtig, dass sie gleich, also was habt ihr so ein bisschen gemerkt, ist in der Kommunikation wichtig und wo habt ihr euch entschieden, auch besondere Schwerpunkte drauf zu setzen?
Wir haben im Wesentlichen drei Alleinstellungsmerkmale oder USPs. Das ist der Kupferkern, den du schon angesprochen hast, der einfach, wie gesagt, die besten Wärmeleitfähigkeit hat. Das ist der Wiederbeschichtungsservice. Das heißt also, Deutschland ist Beschichtungsweltmeister. Über 80% der Pfannen, die verkauft werden, sind beschichtet, weil die Deutschen es einfach gerne einfach haben wollen, mit wenig Fett kochen möchten. Da sehen wir jetzt aber auch einen grundsätzlichen Shift. Und das dritte ist das Design und die Qualität. Und das sind drei Eigenschaften, die allerdings immer eine leicht andere Zielgruppe haben. Du hattest ja Snox vor kurzem im Podcast und da ging es auch darum, dass man zielgruppenspezifischer die Kunden ansprechen muss und das sehen wir genauso. Das heißt also, wenn wir Ads ausspielen, dann versuchen wir eben diese USPs unterschiedlich zu gewichten, weil wir da einfach eine unterschiedliche Zielgruppe sehen. Das heißt also, dieses Thema Kupfer ist so ein Performance-Gedanke, der eher männlich getrieben ist. So Thema Design, Wiederbeschichtungsservice, weil es einfach nachhaltig ist. Das heißt also, ich muss nicht die Pfanne wegwerfen nach 3 bis 5 Jahren, was so der typische Zyklus ist, wenn einfach diese Antihaftbeschichtung verlässt. Das ist eher so ein weiblicheres Thema. Aber das ist natürlich nicht immer schwarz und weiß zu sehen, sondern da muss man immer zusammen eben mit Google und Meta die richtige Zielgruppe identifizieren und das ist die Secret Source, dann den Erfolg zu ermöglichen.
Hilf uns nochmal, den Markt so ein bisschen zu verstehen. Natürlich einmal die Marktgröße, wie viel Umsatz wird zum Beispiel in Deutschland jedes Jahr mit eurem Segment gemacht? Mit wem vergleicht ihr euch da? Und ist da überhaupt, also ist das noch ein Wachstumsmarkt? Wahrscheinlich ist das eher ein Verdrängungsmarkt. Wie groß seid ihr momentan eigentlich? Also du bist Anfang 24 eingestiegen. Kommuniziert ihr Umsatz? Kommuniziert ihr Wachstum? Da würde ich gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen.
Der weltweite Markt für antihaftbeschichtetes Kochgeschirr ist über 7 Milliarden US-Dollar groß und hat natürlich nicht die Wachstumsraten wie andere aufstrebende Märkte oder ein klassisches SaaS-Geschäft, aber er ist eben sehr kontinuierlich, sehr, sehr konstant. Warum? Grundsätzlich hat jeder eine Pfanne und einen Topf zu Hause und auch vor 60 Jahren war es das Gleiche und in 60 Jahren ist es hoffentlich auch noch das Gleiche. Vielleicht werden dann irgendwie Elon Musks Roboter Pfannen und Töpfe benutzen, aber es verändert sich nichts an dem grundsätzlichen Tooling. Und da kommen wir als neuer Marktteilnehmer rein oder sind 2019 reingekommen, haben relativ zügig die 5 Millionen Euro Umsatzmarke geknackt innerhalb von 3 Jahren. Da sind wir natürlich auch vor allen Dingen durch den Corona-Boom vorangetrieben worden. Wir sehen aber schon, dass wir keinen Verdrängungswettbewerb machen, sondern dass wir den Markt ausbauen. Was meine ich damit? Wenn wir uns den Markt für Pfannen und Töpfe, aber auch grundsätzlich für alle anderen Produkte anschauen, dann glaube ich, kann man immer so eine schöne Pyramide bilden, wo man ja so die unterschiedlichen Marken und Kategorien einblenden kann. Und wenn wir uns jetzt mal so mit dem Automarkt vergleichen, dann gibt es irgendwie so die günstigen Anbieter, das heißt irgendwie, weiß ich nicht, ein Kia, ein Honda. Es gibt irgendwie so das Mittelfeld oder die gehobene Klasse, das ist ein Audi, BMW, Mercedes. Dann gibt es den Porsche und dann gibt es den Supersportwagen von Ferrari und Lamborghini. Und wir sehen uns im Premium-Segment. Das heißt also so, wir vergleichen uns gerne mit dem Porsche. Es gibt dann viele Legacy-Brands. Das heißt also, du hast eingangs gesagt WMF. Da gibt es noch einen Fissler und Co. Die sehen wir so im Bereich gehobener Mittelklassewagen, das heißt BMW, Mercedes. Und da sind wir sozusagen eine Stufe drüber. Das machen wir oder ergibt sich daraus, dass wir einfach einen Kupferkern haben, der einfach ein neues Level an Produktqualität hat. Das machen wir aber auch in der Außenkommunikation wahr. Das heißt also, wenn man sich bei uns zum Beispiel so die gesamte Webseite anguckt, unseren gesamten Auftritt, dann haben wir eine sehr emotionale Kommunikation. Wir interagieren sehr stark mit unserer Community. Wir haben zum Beispiel so regelmäßige Koch-Events mit Sterneköchen. Und auch da vielleicht kurze Anekdote am Rande. Es ist schön, wenn dann so ein Sternekoch einem sagt, ja klar, können wir irgendwie zusammen ein Community-Event machen. Ich benutze eure Pfannen und Töpfe ja schon privat seit mehreren Jahren. Und das gibt dann einfach nochmal einen Boost in der Darstellung. Und dann dritte Komponente sicherlich ist auch noch unser Packaging, wo wir einfach nicht so die klassische Pfanne haben. Das kommt im Einzelhandel vor allen Dingen jetzt vor, wo wir gerade massiv uns ausbauen. Es werden einfach nicht einfach Pfannen an die Wand gehängt und verkauft, sondern wir haben da so ein Produktpackaging, was eher ja einem iPhone oder einer Designerhandtasche darstellt. Warum? Weil wir glauben, dass es schöner ist, mit schönen Dingen zu arbeiten und dass es die Hobbys einfach schöner macht. Und wie gesagt, Ich glaube, Kochen ist ein extrem schönes Hobby. Man bringt Menschen zusammen, man kann kreativ sein. Und gleichzeitig kann man eben, braucht man dafür schönes Handwerkszeug, mit dem es einfach mehr Spaß macht zu kochen.
Du hattest eben schon erwähnt, eher so ein iPhone-Packaging als einfach nur irgendwie in Papier eingepackt. Jetzt habe ich gerade vor 2 Wochen den Thermomix-Vorwerk-Thermomix-Launch im Internet gesehen vom Thermomix 7, ja, wo das Meme rumging, deutsche Apple Keynote, Thermomix 7 Produkt-Launch. Ist das auch eine Stufe, wo du sagst, findest du gar nicht schlecht, oder könntest du dir nicht vorstellen, dass du in 5 oder 10 Jahren Launch-Events machst, wo dann aus dem Boden die neue Olafsson-Pfanne hervorkommt im Nebel?
Das sehe ich definitiv. Und zwar aus 2 Gründen. Zum einen, weil der Kunde alles hat, wie vorhin schon gesagt, und immer mehr Premium haben möchte, immer mehr, ich verkaufe immer mehr ein Gefühl und ich muss einfach das Beste vom Besten haben. Und das Zweite ist, und das ist sehr stark auch durch den Einzelhandel getrieben, und da verkauft ja auch Thermomix und viele anderen Marken verkaufen da auch viel drüber. Der Einzelhandel hat immer mehr Druck, sich zu premiumisieren, sage ich immer. Warum? Er hat einen Kostendruck, er hat einen hohen Wettbewerbsdruck. Was meine ich damit? Kostendruck, irgendwie steigende Löhne, Miete. Ich muss einfach mehr Umsatz je Quadratmeter erzielen, und Wettbewerbsdruck, billiger geht immer. Jetzt zum Beispiel im Pfannenmarkt, das ist so, der Lebensmitteleinzelhandel greift da extrem die klassischen Haushaltswarengeschäfte an, indem einfach die Pfanne für 5, 10 Euro beim Aldi in der als Aktionsangebot geboten werden. Und deswegen muss der klassische Fachhandel einfach reagieren und neue Produkte haben, teurere Produkte, eben um dem Kostendruck standzuhalten, aber auch eben um Innovation zu zeigen. Und das ist auch der Grund, warum wir kommen eigentlich aus der klassischen D2C-Schiene. Das heißt also, 2019 bis 2023 haben wir fast ausschließlich das klassische D2C-Playbook gespielt. Das heißt also, irgendwie versucht, über Aktionen, Rabattaktionen, sonstige Giveaway-Aktionen irgendwie den Kunden zu uns in den Online-Shop zu treiben. Und seit 2024 habe ich jetzt eben forciert, dass wir den Einzelhandel erschließen. Da haben wir sehr schnell eine sehr gute Abdeckung gewonnen. Das heißt also, wir sind jetzt bei eigentlich allen großen Einzelhändlern sind wir drin, also in Berlin im KDW, Düsseldorf im Franzen, in München im Kustermann, bei Torquato. Warum? Weil der Einzelhandel eben solche neuen Produkte benötigt und Premium-Produkte benötigt. Und da kann ich auch nur jeden ermutigen, der dieses klassische D2C-Game bislang gespielt hat, sich zu überlegen, gegeben der Herausforderungen im D2C-Markt, ist es weiterhin sinnvoll, ausschließlich das Online-Game zu spielen. Weil ich glaube, da, und das sehen wir in den aktuellen Nachrichten, das D2C-Game wandelt sich extrem. Diese Luxussituation, die wir zu 2020, 2021 hatten, wo es irgendwie extrem viel Cash gab also extrem viel Funding gab, günstige Einkaufsquoten, Kunden haben einfach extrem viel online gekauft. Diese Zeit ist vorbei. Das heißt also, Online-Marken müssen sich irgendwie neu aufstellen, müssen leaner werden. Das sehen wir zum Beispiel bei einem Oceans Apart, die ja jetzt von Snox gekauft wurden, wo ich mein Warenlager einfach runterdrehen muss, wo ich effizienter werden muss. Und ich glaube, da müssen sich Marken neu erfinden. Und also auf der einen Seite leaner aufstellen, besser werden in den Geschäftsmodellen. Aber auch eben neue Umsatzkanäle erzielen. Und wir haben uns da ganz bewusst für den Einzelhandel entschieden. Warum? Weil unser Produkt erklärungswürdig ist. Das heißt also, unsere Pfanne sieht von außen, also unsere Kupferkernpfanne sieht von außen aus wie eine klassische Aluminiumpfanne. Unsere Kupferkernpfanne sieht aus wie eine klassische Edelstahlpfanne, kostet aber halt das Doppelte. Warum? Weil wir eben 40% Kupferanteil da drin haben. Und das muss man einfach erklären. Und das geht im Einzelhandel, ist das was anderes als eben im Onlinehandel, wo ich nur ein Bild sehe. Und da zitiere ich auch immer gerne, dass nur 15% aller Sales online stattfinden und 85% offline. Und deswegen kann ich auch nur hier ermutigen, den ganzen E-Commerce-Brands, schaut euch an, ob vielleicht der Einzelhandel bzw. der stationäre Handel für euch irgendwie relevant ist.
Zwei Fragen gehen mir jetzt beim Zuhören im Kopf umher. Ich glaube, das eine war, ich habe gelesen, dass du im Juni letzten Jahres deinen ersten Vertriebsmitarbeiter für den Einzelhandel eingestellt hast. Da möchte ich gleich nochmal drauf zurückkommen und unbedingt weiterfragen. Vorher ist immer noch eine Frage bei mir im Kopf. Ich immer nachts oder abends, bevor ich einschlafe, habe ich immer so zwei, drei Ideen, dass ich da auch, man müsste mal, man sollte mal, und dann lasse ich es aber sein, weil halt gerade sozusagen die Frage immer, wo kommen die ersten 100 Kunden her? Oh, das weiß ich dann immer nicht. Ich weiß, du warst da noch nicht an Bord, aber vielleicht kennst du es irgendwie aus internen Erzählungen. Wo habt ihr denn eure ersten 500 Pfannen hinverkauft?
Im B2C oder B2B-Bereich jetzt?
D2C, also direkt an Kunden. D2C. Wie haben die ersten 500 Leute gesagt, ich brauche dringend eine Olafsson-Pfanne?
Das ist eine sehr, sehr, sehr spannende Frage und meines Erachtens nach auch die Grundlage für den Erfolg von Olafsson. Warum? Olafsson wurde damals, also 2019, von Till und Christina gegründet, die sehr nah am Kunden entwickelt haben. Das heißt, sie haben schon 2017 begonnen, mit einem Designstudio aus New York eine Pfanne zu entwickeln, zu designen, und haben die immer wieder auf Messen und so Veranstaltungen Kunden einfach in die Hand gedrückt und gefragt, ist die zu schwer, ist die zu leicht, wie ist es vom Handling, und dann eben auch immer weiter optimiert, wie die Materialzusammensetzung ist, um einfach das beste Kochergebnis zu erzielen. Und die erste Pfanne wurde dann 2019 verkauft und relativ zügig große Umsätze eingefahren. Warum? Weil man einfach die Community mitgenommen hat und gefragt hat, was wollt ihr eigentlich? Und ich glaube, dass dieses ganz nah am Kunden entwickeln, zusammen mit der Community eben Themen zu erarbeiten, das ist in der DNA von Olafsson. Und das haben wir auch genauso im Einzelhandel gemacht. Das heißt also, als wir in den Einzelhandel eingestiegen sind, bin ich mit der Pfanne unterm Arm so ungefähr zu den Einzelhändlern gegangen und habe gefragt, hey, hier ist unser Produkt. Man kennt uns schon online. Was muss ich machen, um hier in den Laden reinzukommen? Und da kann ich auch nur jedem empfehlen, fragt einfach die Leute direkt, was braucht ihr? Was wollt ihr? Und meistens sind die Leute sehr gesprächsbereit und erzählen einem, was man eigentlich machen muss, um jetzt in den Einzelhandel zu kommen oder auch sonstige Fragen oder Herausforderungen darzustellen.
Das ist nämlich super gut. Du hattest ja eben schon erzählt, hast gesagt, 85% der Verkäufe passieren eben nicht online, sondern passieren offline, und hast auch gesagt, viele, die bisher vielleicht überwiegend online verkaufen, sollten mal überlegen, wie ihre Vertriebsstrategie offline aussehen könnte für die nächsten Jahre. Aber es haben natürlich auch schon viele versucht. Also ich kenne auch viele Geschichten von Leuten, die gesagt haben, dann haben wir uns an diesen tollen Zahlen natürlich total inspirieren lassen und wollten auch gerne offline und in Einzelhandel und so weiter und sind dann krachend gescheitert. Jetzt hast du uns eben schon gesagt, du glaubst, ein wichtiger Punkt ist diese Ich-hör-zu-DNA. Dann gibt es auch wieder die Gegenthese, listen to your customers and then ignore their feedback, weil hätte man irgendwie Leute gefragt, was sie hören, ne, gibt es auch diese alte Erfindung, wollten sie irgendwie eine hellere Kerze haben, stattdessen habe ich eine Glühbirne erfunden oder sowas. Aber kannst du uns da nochmal, du hast gesagt, mit der Pfanne unterm Arm bist du in den Einzelhandel und hast zugehört, was die zu sagen haben, kannst du das nochmal in ganz konkreten Beispielen erklären, weil man wahrscheinlich auch wieder hart aussortieren muss. Da gibt es vielleicht so ein Pfannenstudio-Inhabenden, der sagt, endlich hört mir mal einer zu und sagt, du brauchst auf jeden Fall eine LED-Verpackung, die im Dunkeln leuchtet oder sowas, und kommt vielleicht auch viel Unsinn vorbei. Wie kann man da die Spreu vom Weizen trennen?
Ich glaube, da geht's darum, dass man eben nicht nur mit ein paar Personen spricht, sondern einfach sich eine sehr große Meinung einholt und auch den Markt versteht. Ich habe mit vielen anderen Gründern aus dem E-Commerce-Bereich gesprochen, die eine ganz andere Struktur im Einzelhandel vorfinden als wir. Der Einzelhandel für Haushaltswaren ist sehr, sehr fragmentiert. Da gibt es nicht so den einen großen Player, wie es jetzt zum Beispiel im Babymarkt gibt. Und deswegen gibt es da ganz unterschiedliche Ansätze und gleichzeitig gibt es auch sehr viele unterschiedliche Geschäftsmodelle. Es gibt ein klassisches Luxuskaufhaus wie das KDW. Es gibt mehr so die Concept Stores wie einen Torquato, wo man einfach reingeht und eine sehr breite Produktpalette vorfindet, wo wir auch gelistet sind. Und dann gibt es eben diesen klassischen Einzelhändler, der irgendwo in der Innenstadt ist und dann halt einfach alles von ja dem Bratenthermometer bis Schnellkochtopf alles hat, wo wir auch gelistet sind. Und da muss man einfach ein Marktverständnis für bilden, muss gucken, wo habe ich die größten Potenziale, was wollen die Leute, und dann aber gleichzeitig auch natürlich, wie du sagst, irgendwo die richtigen Entscheidungen treffen. Und um da zum Beispiel mal ein Beispiel zu geben, alle Einzelhändler haben uns gesagt, ihr müsst eure Geschenkverpackung weglassen, ihr müsst den Deckel weglassen, das ist nicht normal. Wir wollen die Pfannen hier einfach ins Regal hängen. Warum? Weil wir alle anderen Pfannen auch ins Regal hängen. Und da dann aber zu sagen, nein, wir sind ein anderes Produkt. Wir sind eben nicht die klassische 180 bis 120 Euro Pfanne, sondern wir müssen uns irgendwie anders darstellen. Genauso wie ein Dyson auch den, weiß nicht, 400, 600 Euro Staubsauger rausgebracht hat, als der klassische Staubsauger 200 gekostet hat. Und da muss man einfach mehr bieten als einfach nur ein besseres Produkt, sondern man muss eben eine Geschichte drumherum erzählen. Und wir liefern zum Beispiel alle Pfannen immer inklusive Deckel aus, weil wir sagen, das ist die Kombination, das ist unsere Design-DNA, die wir nicht verlieren wollen. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Beispiele von Apple und Co., die eben auch sagen, am Ende, ja, ich hole mir Feedback ein, aber ich muss irgendwo auch meine eigene Meinung finden und eben schauen, was für ein Produkt ich gestalten möchte.
Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, dass du sagst, wir bestehen halt drauf, eben nicht in eine Schublade, die es schon gibt, hineingelegt zu werden, sondern wir machen einfach eine ganz neue Schublade, eine ganz exklusive Schublade auf. Und jetzt könnte man natürlich sagen, das skaliert natürlich nicht. Also es könnten jetzt nicht noch 5 weitere Pfannenmarken kommen und sagen, oh, das wollen wir auch, weil dann irgendwann ist sozusagen die nächste Pfanne, die sich dann exklusiv in der eigenen Vitrine irgendwie präsentiert, braucht man nicht mehr. Aber wahrscheinlich gibt es so ein kleines Zeitfenster oder Fenster von Nischen und Marken und Produkten und Segmenten, in denen es gerade noch genau sowas möglich ist. Und ihr habt da wahrscheinlich eine gute identifiziert. Wenn ich jetzt mir heute eine Olafsson-Pfanne, wir sprechen immer von Pfannen, wahrscheinlich ist also auch Töpfe, Wok und so weiter, aber ich exemplarisch wieder von Pfanne, wenn ich heute mir eine Pfanne kaufe, was macht ihr dafür, dass ich Teil der Community werde? Und was sind so typische Prozesse, die ich dann auf einmal als Kunde mitbekomme, mit denen ihr vielleicht auch Feedback bekommt oder mit denen ihr mich engaged, meine Pfanne öfter einzusetzen oder sowas? Wie läuft das dann ab?
Ich glaube, da ist es wichtig, dass man versteht, dass es nicht die eine Customer Journey gibt. Das heißt, die Kunden, teilweise sehen sie uns zum ersten Mal im Einzelhandel, den wir jetzt, wie gesagt, gerade massiv ausgebaut haben, und kaufen dann online, oder sie kennen uns schon online oder über Instagram, Facebook. Wir arbeiten mit Content-Kreatoren zusammen und gehen dann irgendwie in den Einzelhandel und sagen dann, oh, ja, die kenne ich ja aus dem Online-Bereich. Das heißt, so die klassische Customer Journey, und die wird es auch, glaube ich, oder je mehr Omnichannel man unterwegs ist, desto weniger gibt es da den einen Weg. Und dann aber, wenn jemand unser Kunde geworden ist, dann versuchen wir ihn schon über unterschiedliche Touchpoints bei uns reinzukommen. Das heißt also, wenn er natürlich online klassischer Kunde geworden ist, dann haben wir einfach, kommt auf unsere E-Mail-Marketing-Liste, wo wir dann Aktionen machen wie, es gibt ein Rezept der Woche, wo wir mit einem veganen Sternekoch immer einmal die Woche ein neues Rezept präsentieren. Wir haben eine Olafsson-Facebook-Gruppe, wo man sich austauscht über Rezepte, wo sich teilweise Olavisten gegenseitig Messer schicken, um da sich irgendwie zu den neuesten Themen und Trends auszutauschen. Und wir haben aber auch eben ganz viel drumherum und viele kleine Sachen, die einem manchmal auf den ersten Blick gar nicht auffallen. Also wir haben zum Beispiel in jedem Karton haben wir so ein paar Sticker drin, wo es darum geht, wo einfach so aufgegriffen wird, ob man einfach so ein paar lustige Sticker, die ja auf den ersten Blick irgendwie nicht zu der klassischen Pfanne passen, aber die dann emotional eben mit dem Kunden interagieren.
Versuchst du auch euer Segment weiterzuentwickeln? Also meine Mutter und auch wir haben Geschirr, aber geben natürlich jetzt keine Monatsumsätze an den Geschirrhersteller aus. Hast du oder habt ihr den Plan zu sagen, das richtige Wachstum ist eigentlich in der Rezepte-Abo oder in dem Nachschleif- oder Nachbeschicht halbjährlich-Abo? Oder also gibt es da irgendwelche Modelle oder vielleicht auch irgendwie eine App, die du daneben legst und die am Zischen irgendwie erkennen kann, wann mein Fleisch durch ist? Also gibt es da irgendwelche Modelle, wo ihr sagt, das wird in der Zukunft ein ganz wichtiger Bestandteil sein? Oder glaubst du, nee, für einen sehr langen Zeitraum ist es wirklich die Hardware, die möglichst beste Hardware und den Menschen dazu bringen, unsere Hardware ganz, ganz viel zu nutzen?
Da arbeiten wir gerade in zwei Richtungen oder ich könnte mir vorstellen, dass es in zwei Richtungen geht. Also, dass es nur bei der Hardware bleibt, kann ich mir nicht vorstellen. Genauso wie es jetzt, wie sich Dyson zum Beispiel auch in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Die Frage ist, welche Schritte macht man sozusagen heute und wie viel liegen dann in der Zukunft? Ich glaube, dass eine Interaktion oder dass es so dieser Plattformgedanke oder Ökosystemgedanke, dass der auch im Hardware-Bereich immer relevanter wird. Das heißt, also es gibt jetzt zum Beispiel die ersten Kochfeldhersteller, die so einen Überhitzungsschutz bei Pfannen einbauen. Das heißt also, beschichtete Pfannen darf man einfach nicht über einen gewissen Punkt erhitzen. Und da macht es natürlich einfach Sinn, irgendwo Synergien zu nutzen und sich gegenseitig zu befruchten. Auf der anderen Seite sehe ich auch, dass wir, und das proklamiert ja zum Beispiel auch Snox oder das strebt Snox an, irgendwie so ein House of Brands zu schaffen. Und ich glaube, dass wir da, wenn wir dann uns jetzt zum Beispiel auch mal LVMH angucken, dass man da entsprechend extrem viele Synergien heben kann, indem man Brands zusammenwirft und dann gemeinsam Talente teilt, gemeinsam irgendwie Kollaborationen macht und gemeinsam irgendwie Synergien hebt. Und das Schöne im Küchenbereich ist, dass in jeder Produktkategorie irgendwie einen Category Leader gibt. Der ist im Pfannenbereich sind das meines Erachtens nach wir, weil wir einfach die besten Pfannen herstellen. Und dass man da Interaktionen und Kollaborationen mit anderen Herstellern schafft, um da einfach Synergien zu heben und aber auch um den Kunden immer neue Sachen zu bieten. Und ich glaube, vielleicht auch wieder zurückkommen zu diesem Thema, ich glaube, dieses klassische D2C-Game, ich mache einfach ein paar Ads auf Google und Facebook und schicke die Kunden dann in meinen Online-Shop, gebe denen dann Limited Time Offer. Du kriegst jetzt noch 20% auf alles, wenn du in den nächsten 3 Stunden bestellst. Ich glaube, das gibt es in dieser Form nicht mehr oder wird es langfristig nicht mehr geben. Und da muss man eben gucken, dass man neue Möglichkeiten schafft und einfach besser und schöner mit dem Kunden interagiert. Und ich glaube, da sehen wir, wenn wir mit anderen Brands zusammenarbeiten, dass man sich einfach gegenseitig befruchtet, sich gegenseitig vorstellt, innovative Unternehmen vorstellt. Und insofern, wenn hier irgendjemand von den Zuhörern aus dem Küchenbereich kommt und irgendwie gemeinsam mit uns was zusammen vorantreiben möchte, ob das jetzt irgendwie mal ein gemeinsamer Markenauftritt ist oder eine Kollaboration, da sind wir offen und arbeiten gerade ganz intensiv in alle möglichen Richtungen.
Sucht ihr auch Leute, die einfach gern essen?
Möchtest du dich anbieten, Christoph?
Ich wollte einfach, die Tür ist offen, ja? Wollte ich einfach anbieten. Du bist dann letztes Jahr ganz tief in die Branche eingetaucht, als du angefangen hast als MD. Ich könnte mir vorstellen, dass man auch Dinge über Wettbewerber und alte tradierte Marken lernt, wo man sagt, das ist ja verrückt. Ich hätte gedacht, das haben die längst viel besser gelöst oder dass die hätten einen viel besseren Prozess oder sowas. Also ich habe jetzt nebenbei, wenn du erzählt hast, mal gegoogelt, dass irgendwie ein Kilo Kupfer 9,50 € kostet. Ja, mir ist schon klar, dass ein Kilo Kupfer für 9,50 € nicht das gleiche ist wie eine 40% Kupferkernpfanne. Aber hört sich jetzt für mich natürlich auch noch nicht so an, als wäre das für andere unerreichbar, jetzt eine Pfanne mit 41% Kupferkern zu machen oder sowas. Also gibt's da irgendwie Sachen, wo du sagst, wir haben hier ein tolles Produkt hingestellt und sind eigentlich erstaunt, dass es das noch nicht 10 Jahre früher gab, denn dieser Markt hat sich in den letzten 40 Jahren viel weniger entwickelt, als das eigentlich hätte können. Also gibt es da so Beispiele, anhand denen man vielleicht auch sieht, dass so ein Markt viel weniger von innovativen Gründerinnen und Gründern durchdrungen wird, als vielleicht so eine Softwarebranche?
Ja, also die Frage ist ja zweigeteilt oder sind ja zwei Fragen in einem. Vielleicht erstmal, haben wir ein besonderes Produkt? Ja, definitiv. Es ist jetzt nicht irgendwie einfach ein Produkt, was ich bei Alibaba sourced kann, sondern wir haben da eine sehr lange Supply Chain, die uns auch vor gewisse Herausforderungen stellt, einfach was Vorlaufzeiten angeht, weil wir dieses fünflagige Material extra von einem Spezialanbieter sourcen müssen, dann zu unseren Produzenten schiffen müssen und dann eben importieren müssen. Das heißt also, das ist nicht einfach irgendwas off the shelf und ist eben sehr, sehr nah am Kunden entwickelt. Und das meinte ich vorhin, es ist natürlich könnte ich irgendwie eine Pfanne mit 41% Kupferanteil rausbringen. Würde die besser sein? I don't know. Ich glaube, am Ende muss man irgendwo eine gute Mitte finden und ein Produkt rausbringen, hinter dem man steht und wo man sagt, das haben jetzt viele Leute getestet. Und wie gesagt, bei uns waren das viele Sterneköche, das war die Community, die Einzelhändler. Da gehen wir immer mit einer Wärmebildkamera hin und zeigen denen, wie schnell eigentlich unsere Pfanne aufhitzt und wie gleichmäßig. Und denen fallen immer die Augen aus dem Kopf, weil das doch einfach nochmal was ganz, also wirklich ein Gamechanger ist gegenüber anderen Pfannen. Und deswegen, ich bin da komplett, stehe komplett hinter dem Produkt und glaube, dass es extrem erfolgreich sein wird und eigentlich muss jeder dieses Produkt haben. Und das ist das auch, was wir sehen. Wir sehen, die Kunden fangen immer an, eine Pfanne zu kaufen, testen die, stellen fest, dass es einfach halt der Gamechanger ist am Herd und fangen dann an, sich die nächsten Pfannen und Töpfe zu kaufen. Und die zweite Frage zielt ja darauf ab, warum machen das nicht andere, warum gehen da nicht andere rein in den Markt? Am Ende ist es halt nicht dieser klassische VC-Case, wo ich irgendwie jedes Jahr um 200% wachsen kann. Und es ist natürlich auch die Frage, wie attraktiv ist so ein Feld. Also ich glaube, es gibt einfach so klassische Trends. Das war 2021 war das irgendwie die D2C-Welle, die durchs Land getrieben wurde. Dann war es irgendwie Krypto, jetzt ist es AI. Davor war es irgendwie SaaS. Und da neigt natürlich dann die Masse einfach dazu, in diese Felder zu gehen, dort sich weiterzuentwickeln und dort die Goldgräberstimmung zu verbreiten. Und dann gibt es eben Felder, die bislang noch außen vor gelassen wurden. Und ich sehe da ganz viele schöne Beispiele und die sind ja auch immer wieder hier im Podcast und auch in anderen Podcasts. Einfach Hersteller, die extrem gute Produkte rausgebracht haben, die nicht dieses klassische, es wird jetzt einfach extrem gehypt, Game durchfahren und dann halt aber teilweise auch einfach extrem lange brauchen. Also Bora ist zum Beispiel für mich so ein Beispiel, die, ich glaube, 2008 auf den Markt gekommen sind und die einfach lange gute Produkte entwickelt und vertrieben haben und jetzt eben da stehen, wo sie stehen. Und das braucht einfach einen Durchhalterwillen und das ist eben nicht dieses klassische, ich mache jetzt hier irgendwie eine Bude, die dann irgendwie nach 9 bis 12 Monaten wieder verkauft wird für irgendwie ein paar Millionen. Und ich glaube, das ist eine persönliche Frage, die sich jeder stellen muss. Wenn ich unser Modell sehe gegenüber einem Gorillas, dann sind das zwei Extremer.
Gorillas, ihr verdient wahrscheinlich schon ab der ersten Bestellung, bleibt was hängen bei euch, ne?
Genau. Und gleichzeitig wachsen wir aber natürlich deswegen deutlich langsamer. Aber der Markt ist halt, also auch was wir jetzt im Einzelhandel machen, das ist teuer aufzubauen oder braucht einfach Zeit, weil man die Leute auf der Fläche überzeugen muss. Dem muss man erstmal zeigen, was das Produkt eigentlich kann. Und dann sind die aber halt dahinter und verkaufen dann nur noch die Produkte. Und das braucht einfach seine Zeit und das ist nicht was ich irgendwie, wo ich heute die Media-Spending aufdrehen kann, sondern gut Ding will Weile haben und dafür hat man dann aber eben auch sehr langfristig was davon. Das heißt also, wir haben nicht dieses klassische VC-Game, sondern dann halt eher irgendwie ein Family-Business-Game, beziehungsweise wir sind ja komplett bootstrapped und bauen uns halt so sukzessive auf, aber das ist eben keins, was irgendwie morgen dann für 100 Millionen verkauft wird.
Bootstrapped heißt wirklich komplett eigenfinanziert oder gibt es so ein paar Angels oder vielleicht auch ein paar Sterneköche, die so ein bisschen mit Tipps und Tricks und ein bisschen Netzwerk mithelfen?
Also wir sind komplett bootstrapped, auch über, natürlich gab es Unterstützung von den lokalen Banken, die dann Kredite gegeben haben, Wandeldarlehen gegeben haben, auch, aber es ist nicht das klassische VC-Game. Und auch nicht mit den klassischen Business Angels. Aber da gucken wir natürlich auch links und rechts, macht vielleicht eine Zusammenarbeit irgendwie mit einem Sternekoch Sinn, um einfach irgendwie ja mehr Trust aufzubauen, weil wir doch sehen, nochmal, das Produkt ist einfach geil. Man muss es aber halt mal getestet haben. Und dann ist halt die Frage, wie schnell wachsen wir nur durch Word of Mouth? Weil das ist unser eigentlich größter Wachstumstreiber. Oder müssen wir halt einfach über externe Validierung nochmal einen Zahn zulegen. Das haben wir zum Beispiel gesehen, letztes Jahr haben wir eine Auszeichnung von der Süddeutschen Zeitung bekommen als beste Pfanne. Und das ist natürlich ein unglaublicher Umsatztreiber. Und das kann man auch in ganz vielen anderen Bereichen sicherlich schaffen. Da sind wir dran.
Ich bin immer schnell zu begeistern, wenn ich irgendwie spannende Kunden habe und die so begeistert von ihren Produkten erzählen. Also nachdem ich irgendwie den Podcast mit Happy Brush gemacht habe, habe ich danach mir für meine Familie und mich irgendwie 3 Happy Brush Zahnbürsten gekauft und so. Und ich koche wenig, aber habe auch natürlich total Lust, irgendwie zu fühlen, wie sich das anfühlt. Aber habe wahrscheinlich so eine Schmerzgrenze, die irgendwie leicht unter 100 Euro liegt, um mal so ganz große Impuls-Dinge zu machen. Wir haben gerade ein Kindchen bekommen und da hat meine Freundin eine automatische Federwiege, Wunderwiege oder Federwiege, wie auch immer das heißt, gefunden. Das ist irgendwie wie so ein 2 Meter hohes Gestänge und dann ist da so eine Wiege und dann legt man das Kind rein und dann wird das ganz sanft immer auf und ab gewogen. Und keiner, wahrscheinlich kostet ja auch das Doppelte von so einer Pfanne von euch oder so. Und da dachte ich auch so, ja, und dann mag das Kind das nicht und dann schreit das und dann haben wir die da stehen und so. Und diese Federwiege kann man mieten und kann die jederzeit zurückgeben. Und wenn man aber sagt, man behält die, wird die Miete angerechnet und dann gehört mir das Ding. Das heißt, ich habe wirklich nahezu kein Risiko, außer einmal 50 Euro für die erste Monatsmiete sozusagen. Aber könntest du nach einem Monat auch wieder zurückschicken oder nach 2 oder 3 Monaten. Und das fand ich total cool. Also hab das Ding jetzt stehen und garantiert werden wir natürlich nicht zurückschicken. Aber das fand ich einen wahnsinnig smarten Weg, dass ich etwas kaufe, was mehrere hundert Euro kostet, was ich wahrscheinlich vorher nie gedacht hätte, kaufen zu müssen. Und bei so einer Pfanne überlege ich auch, gibt's da auch so Beispiele, dass du sagst, ne, wenn du sagst, man muss die mal ausprobiert haben, dass man eigentlich sagt, jeder kann die für 15 Euro im Monat mieten und einfach so lange behalten, bis sie abbezahlt ist oder auch nach 3 Monaten wieder zurückschicken. Und dann hat man halt 45 Euro ausgegeben, aber durfte dafür auch 3 Monate kochen. Sind das so Modelle, mit denen ihr spielt oder ist das bei einer Pfanne eben doch was anderes?
Das ist sind auf jeden Fall coole Impulse, Christoph. In solche Richtungen denken wir und könnten es uns auch vorstellen, insbesondere weil wir auch so einen Wiederbeschichtungsservice haben. Das heißt also, die große Herausforderung bei Pfannen, bei beschichteten Pfannen ist natürlich, dass man so einen Abnutzungsgegenstand drauf hat. Das heißt also, genauso wie beim Auto die Autoreifen abgenutzt werden, wird bei einer Pfanne oder bei einer beschichteten Pfanne die Beschichtung abgenutzt. Das heißt, da muss man so ein bisschen experimentieren. Da haben wir noch nicht für uns das Modell gefunden, wo wir sagen, das könnten wir uns noch gut vorstellen. Aber grundsätzlich ist da alles denkbar.
Wahrscheinlich wird ich gut so funktionieren, aber ich bin auch nur N gleich 1 und vielleicht andere nicht oder größere Gruppen nicht. Okay, spannend, vielen Dank.
Ich glaube, da müssen wir immer über Painpoints kommen und dein Painpoint ist ja, du kannst irgendwie eine Nacht besser durchschlafen, wenn das Baby immer wieder hoch und runter wird. Ja. Deswegen ist deine Zahlungsbereitschaft wahrscheinlich extrem, extrem hoch. Und das sehen wir bei unseren Kunden auch. Typischerweise haben die irgendwie schon die 3. oder 4. Mittelklasse-Pfanne sich gekauft haben und dann aber immer wieder wegwerfen mussten, weil eben die Beschichtung irgendwann einfach ihre Leistung verliert. Also da nach 3 bis 5 Jahren im deutschen Privathaushalt ist die Beschichtung einfach durch. Und dann kommen die Kunden auf die Idee und sagen, es muss doch hier mal eine Alternative geben. Und da knüpfen wir dann mit unserem Wiederbeschichtungsservice an, dass wir eben sagen, okay, bei uns kaufst du faktisch die letzte Pfanne. Warum? Du machst eben einmal dieses Investment, kaufst einmal eine hochwertige Pfanne und kannst sie dann immer wieder neu beschichten lassen. Und hast damit eben eine Pfanne für die Ewigkeit.
Kurze letzte Frage mit Bitte um stichwortartige Beantwortung. Wenn wir jetzt in einem Jahr so einen Update-Podcast machen, was denkst du, sind dann so die Meilensteine, wo ich frage, was hast denn so die letzten 12 Monate einen großen Meilenstein umgesetzt? Was hoffst du, könntest du mir da aufzählen?
Ich hoffe, dass wir den Einzelhandel voll durchdrungen haben. Sowohl in Deutschland als auch in 1-2 europäischen Ländern. Ich hoffe, dass wir...
Wie viel Pfannenläden gibt es in Deutschland? Eher 5.000 oder eher 50.000?
Das ist deutlich konzentrierter, als du das denkst. Wir sagen so, von den A-Locations gibt es lediglich unter 50. Das heißt also, das sind dann die in sehr großen Städten, also sprich über 300.000 Einwohner sind. Und dann wird das Geschäft einfach sehr, 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 sehr longtailig. Ja, also es gibt dann nicht so die Edeka, Rewe und Co., die dann irgendwie 90% des Marktes, also da muss ich natürlich auch auf jeden einzelnen Laden zugehen, aber es gibt da einfach keine wirklichen Ketten. Und insofern.
Also voll durchdrungen heißt auf nahezu 50 Einzelhandelsläden irgendwie super vertreten sein. Also das.
Genau, beziehungsweise, dass wir dann auch schon in den B-Läden oder B-Locations schon vertreten sind. Also wir haben jetzt schon über 50 Locations geöffnet. Von den A-Locations haben wir eigentlich schon alle. Und sind gerade dabei, eben auch die B-Locations zu öffnen. Aber das dort einfach auch und da auch nochmal, gut Ding will einfach Weile haben. Es braucht einfach, bis man da diese Durchdringung hat. Dann haben wir aber halt diese Connections und sind da drin und werden da gut vertreten.
Ich hatte dich unterbrochen, genau, du wolltest mir gerade aufzählen, welche Projekte. Einzelhandel war das eine Projekt.
Als zweiten Punkt sehe ich als extrem wichtig, dass wir verstärkt nochmal mit Köchen oder anderen Trust-Faktoren zusammenarbeiten, um da einfach eine stärkere Marktdurchdringung zu schaffen. Und das dritte ist das Thema Kooperation, dass wir einfach mit coolen anderen Brands zusammenarbeiten, weil ich glaube, dass es nochmal extrem wichtig ist, dass man in solchen Märkten einfach gut zusammenarbeitet. Und da sehe ich es ist ganz anders als jetzt im Fashion Game, wo man sich immer irgendwie so ein bisschen kannibalisiert, dass wir eben im Küchenbereich einfach sehr schön sich eigentlich ergänzt und da eigentlich alle zusammenarbeiten wollen. Und ich glaube, da sind alle Category Leader eingeladen, eben zusammenzuarbeiten.
Habt ihr schon Marken zusammenarbeiten?
Wir arbeiten immer wieder mit Marken zusammen, ja. Im Rahmen jetzt von Gewinnspielen, aber auch gegenseitigen Empfehlungen. Und dass man dann zum Beispiel mal so ein Goodie dazu gibt, wenn man eine Pfanne bestellt. Da arbeiten wir jetzt zum Beispiel mit The Golden Circle zusammen, die so mit Sterneköchen hochwertige Gewürze entwickeln und dann dazu so Masterclasses haben. Das passt einfach sehr gut zu uns, weil am Ende kochen ist halt nicht nur, ich brauche nicht nur eine Pfanne, sondern ich brauche halt auch irgendwie ein paar Produkte links und rechts. Und da ist es extrem sinnvoll und hilfreich. Ich glaube, für die Zukunft können wir auch noch uns gut vorstellen, dass wir ja einfach gemeinsam Produkte mit anderen Anbietern rausbringen und da gegenseitig auch einfach die Zielgruppe beflügeln, weil am Ende sind unsere Kunden interessiert daran, was es noch so Gutes im Markt gibt und genauso andere Teilnehmer.
Hätte ich eigentlich ganz am Anfang fragen wollen, aber wie alt sind deine Kunden und sind es eher männliche oder weibliche Kunden?
Also unsere Kunden sind typischerweise eher älter, das heißt also 45 plus. Warum? Weil unsere Pfannen haben natürlich einen gewissen Preis und diese Zahlungsbereitschaft muss man erstmal haben. Und typischerweise sind unsere Kunden eher männlicher Natur, weil sie diese Performance, diesen Mehrwert eben sehen. Also das heißt, so wie wahrscheinlich bei den Grills, also weiß nicht, jetzt irgendwie ein Bernhard auch sagt, dass die Zielgruppe hauptsächlich männlich ist. Das ist halt der Mann steht am Feuer. Und dieser Performance-Gedanke, also irgendwie, und das sehen wir ja ganz bei sehr vielen Produkten. Und vielleicht auch da nochmal, es ist natürlich nicht immer schwarz und weiß, aber grob sage ich immer, wenn wir uns jetzt mal angucken, wie viele Leute kaufen so eine Kaffeemaschine für mehr als 1.000 Euro, ein Fahrrad für mehr als 5.000 Euro, dann sind das eher die Männer, die da eben diese ausgewählten Produkte dort eben sehr viel Geld investieren. Und dann gibt es eben bei den Frauen irgendwie andere Kategorien, wo die dann deutlich stärker sind. Also irgendwie jetzt im Bereich Fashion, Handtaschen und Co. Aber auch da, ne, gibt es kein Schwarz und Weiß und ich möchte das nicht an zwei Geschlechtern festmachen und alles dazwischen oder Leute, die sich eher zu dem einen oder zu dem anderen zählen. Ich glaube, es kommt einfach darauf an, ja, auf was man mag. Und am Ende gibt es auch viele Männer, die sehr, sehr hohen Fokus auf das Thema Fashion legen und dann irgendwie dieses Live Young, Die Fast.
Ja, Live Fast, Die Young.
Dort einfach extrem viel Geld investieren und gleichzeitig gibt es irgendwie viele Frauen oder Personen, die weibliche Charakterzüge haben, die dann irgendwie sich für teure Sportwagen interessieren. Und insofern, ich glaube, das darf man immer nicht so ganz pauschalisieren, aber so die grobe Richtung.
Ja, ich finde gerade, ne, wenn man irgendwie eine Aussage macht wie im Allgemeinen oder überwiegend oder sowas, dann ist ja eigentlich klar, was gemeint ist. Und aber wenn man, glaube ich, auch auf Social Media oder auf LinkedIn mal irgendwie so eine Zahl sagt und sagt im Allgemeinen oder überwiegend, dann gibt es immer, der erste Kommentar ist immer, ich kenne aber eine Person, die ist genau anders, als du sagst. Das heißt sozusagen, die Menschen wissen, glaube ich, nicht, was gemeint ist, wenn man nach überwiegend oder allgemein fragt. Okay, Luis, Lieben Dank für deinen Input. Ganz, ganz viel Erfolg mit Olafsson. Und vielen, vielen Dank fürs Teilen deiner ganzen Insights und Anekdoten. Ich fand es sehr schön, dass du bei uns warst.
Vielen Dank, Christoph, für das Interview. Hat mir extrem viel Spaß gemacht. Super Fragen und vielen, vielen Dank.
Das höre ich natürlich auch gern. Und ihr Lieben zu Hause, die zuhören, zum einen verabschieden wir uns gleich. Aber bevor wir uns verabschieden, wollte ich dich ganz persönlich, ja genau dich, einmal ansprechen und bitten, bei uns bei der Podcast-Umfrage mitzumachen. Unten in den Shownotes findest du nicht nur den Link zu den besten Kupferkernpfannen der Welt, sondern auch einen Link zu unserer Podcast-Umfrage. Und wenn du mitmachst, hast du eine relevante Chance, 2 Karten für das OMR-Festival im Mai 2025 hier in Hamburg zu gewinnen, wo auch übrigens Ryan Reynolds vorbeikommt. Das heißt, vielleicht ja, lauft ihr euch sogar über den Weg oder er zwinkert dir zu, je nachdem, was du dir mehr hoffst. Das wünsche ich dir natürlich. Aber 1, 2, 3 Minuten Umfrage teilnehmen, mir einen großen Gefallen tun, damit wir wissen, was ihr am Podcast mögt und was wir verändern können. So, das war's. Jetzt verabschieden wir uns mit einem ganz lieben digitalen Gruß aus der Küche. Euer
Louis
und Christoph. Ciao, ciao.